Von Gestalten zu künden, die in neue Körper verwandelt wurden, treibt mich der Geist. Ihr Götter, habt ihr doch jene Verwandlungen bewirkt, beflügelt mein Beginnen und führt meine Dichtung ununterbrochen vom ersten Ursprung der Welt bis in meine Zeit. Mit diesen Zeilen beginnen die Metamorphosen von Ovid, um die es in diesem zweiten Teil der Einführung zu Narzissus und Echo gehen soll. Dazu, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Publius Ovidius Naso, so der vollständige Name des Dichters, schrieb sein größtes und populärstes Werk in den Jahren 1 bis 8 nach Christus. Und bis heute hat dieses gewaltige, bunte und zugleich höchst poetische Epos nichts von seiner Faszination eingebüßt. Ovid versucht hier nichts weniger als eine mythologische Geschichte der Welt, ein ewiges Lied vom Anfang bis in seine Zeit, weshalb er auch mit der Erschaffung der Welt beginnt und mit der Vergöttlichung Cäsars endet. Dazwischen findet sich eine Vielzahl, ein ganzes Kompendium von Verwandlungssagen, wie sie in der antiken Mythologie äußerst beliebt waren. Verwandlung ist das Hauptthema, wie schon der Titel sagt, und das Motto steht weit gegen Ende in einer angeblichen Rede des Pythagoras. Alles verändert sich, nichts stirbt. Viele dieser Mythen kennen wir heute eigentlich nur noch aus Ovids Feder. Und so ist es nicht immer ganz klar, ob Ovid diesen oder jenen Mythos wirklich so erzählt, wie er überliefert wurde, oder ob er nicht doch das ein oder andere poetisch dazu erfindet. Die ursprünglichen Mythen, auf die er sich bezieht, waren mit Sicherheit schon zu seiner Zeit sehr alt. Und ihr eigentlicher Sinn, nämlich die Erklärung der Welt, war für die philosophisch Gebildeten der klassischen Antike schon längst obsolet geworden. Ein Mythos funktioniert ja so, dass einem beobachteten Phänomen, das man sich anderweitig nicht erklären kann, eine Geschichte zugeordnet wird, die diese Erklärung liefert. Wenn zum Beispiel die Menschen nicht wussten, wie ein Echo entsteht, so erzählten sie sich die Geschichte einer Nymphe, also eines Naturwesens, das in den Wäldern lebt und die letzten Worte von allem wiederholt, was es hört. Und um das Ganze noch ein wenig auszuschmücken, wird auch noch erklärt, wie es dazu kam. Die Nymphe Echo war nämlich ursprünglich sehr geschwätzig gewesen und hatte zum Beispiel die Göttin Hera immer dann in ein langes Gespräch verwickelt, wenn deren Gemahl Zeus mal wieder in seine amorösen Abenteuer verwickelt war. Als dann Hera dies herausbekam, verfluchte sie die Nymphe dazu, nicht mehr als die letzten Worte ihres Gegenübers sprechen zu können, worauf Echo in die Wälder floh und sich allmählich in reinen Schall verwandelte. Und schon wird aus einem Naturphänomen ein menschliches Schicksal. Das heißt, die Natur wird vermenschlicht und der Mythos dient nicht nur zur Erklärung der Welt, sondern mittelbar auch zur Erklärung des Menschen, seiner Gefühle und seines Wesens. Dies erklärt auch, warum diese Mythen für Ovid so interessant waren, denn er war eigentlich ein Dichter von Liebeselegien. Ihn interessierten die Gefühle der Menschen, ihre Liebe, ihre Enttäuschungen, ihre Beziehungen zueinander. Die Verwandlungen an sich sind dann nur der äußere Anlass, um exemplarisch anhand von einzelnen Schicksalen das Menschliche darzustellen. Bei der Geschichte von Narzissus und Echo ist das nicht anders. Es sind ja eigentlich zwei Geschichten, die hier erzählt werden und die Ovid, wie er es häufig tut, kunstvoll miteinander verwebt. Echo verliebt sich ausgerechnet in den schönen und eitlen Narzissus, der alle Liebeswerbungen grundsätzlich abblitzen lässt. Diese Erfahrung erschüttert sie zutiefst und erklärt noch einmal ganz konkret den Grund für ihren Niedergang. Narzissus wiederum verliebt sich in sein Spiegelbild, soweit der traditionelle Mythos, und wird zur Strafe für seine Eigenliebe in eine Blume verwandelt. Aus diesem kurzen und etwas dürren Stoff macht Ovid eine ganze Biografie, angefangen mit der Geburt des Narzissus als Sohn der Nymphe Liriope und des Flussgottes Cephisos und einer Prophezeiung des blinden Sehers Teiresias, den Ovid auch in mehreren anderen Erzählungen einsetzt. Danach gefragt, ob denn dem Kind ein langes Leben beschieden sei, antwortet Teiresias kryptisch: Si se non noverit, wenn er sich nicht selbst erkennt. Ovid spielt hier eindeutig auf die legendäre Inschrift am Apollontempel in Delphi an: Erkenne dich selbst. Und zeigt hier nun eine Geschichte, in der die Erkenntnis des Selbst eben gerade nicht zur Erleuchtung, sondern zum eigenen Untergang führt. Er spricht auch von der Neuheit des Wahnsinns, dem Narzissus zum Opfer fällt. Die eher zufällige Begegnung mit Echo im Wald, bei der Narzissus sie erst anlockt und dann mit geradezu unverschämten Worten zurückweist, ist aus Narzissus Sicht nur eine kleine exemplarische Episode, mit der Ovid zeigt, wie Narzissus Jugend so verläuft. Die eigentliche Narzissus-Geschichte beginnt erst in dem Moment, als dieser sein Spiegelbild in einem klaren Quell erblickt und sich in dieses Bild unsterblich verliebt. Ovid schildert dies sehr detailliert und nicht ohne einen gewissen Tadel, wenn er Narzissus einen Toren nennt und ihn sogar direkt anspricht. Ich zitiere: Was, Leichtgläubiger, fängst du umsonst ein erflehendes Gleichnis? Nirgend ist, was du begehrst. Das Geliebte, wendest du dich, schwindet. Was du erblickst, ist Schatten des widerstrahlenden Bildes. Es folgt ein poetischer Liebesmonolog, in dem Narzissus sein Spiegelbild anspricht, um es wirbt, dann aber Stück für Stück die Illusion erkennt. Ich zitiere wieder: Wer du auch bist, komm her! Was trügst du mich, einziger Knabe? Welchem entfliehst du gesucht? Nicht meine Gestalt, noch das Alter scheint doch gemacht zum Entfliehen, auch mir liebkoseten Nymphen. Hoffnung, ich weiß nicht welche, verheißt dein freundliches Antlitz. Breit ich die Arme zu dir, so breitest du wieder die Arme. Lächel ich, lächelst du auch. Oft sah ich dir Tränen entrollen, wann ich Tränen vergoß, und dem Wink auch winkst du entgegen. Auch, so viel die Bewegung des lieblichen Mundes mir anzeigt, redest du Worte, die nicht zu meinem Ohre gelangen. Mit dem Ruf Ipse ego sum, ich bin es selbst, begreift er dann das ganze Ausmaß der Verblendung. Aber selbst jetzt kann Narzissus nicht von seinem Spiegelbild ablassen. Die Liebe zum Bild verwandelt sich in eine wahnhafte Liebe zu sich selbst. Liebe verzehrt mich zu mir, und die Glut, die ich gebe, die nehme ich. Was denn tun? Flehen? Oder erfleht sein? Was denn erflehen? Was ich begehr, ist bei mir, zum Darbenden macht mich der Reichtum. Oh, wie möcht ich so gern vom eigenen Leibe mich sondern. Was kein Liebender wünscht, ich wünsche mir fern das Geliebte. Schon entnimmt mir die Kräfte der Schmerz, nur wenige Dauer steht dem Leben bevor, und kaum aufblühend verwelk ich. Nicht ist schwer mir der Tod, da im Tod ausruhen die Leiden. Darin besteht der eigentliche Wahnsinn, von dem Ovid früher sprach. Und an diesem Wahnsinn geht Narzissus dann zugrunde. Er stirbt quasi an Entkräftung. Und in dieser letzten Situation lässt Ovid noch einmal Echo auftreten, die sein letztes Vale, liebe, lebe wohl, wiederholt. Die Verwandlung in eine Blume ist dann selbst für Ovid offenbar eher nebensächlich und wird ziemlich schnell abgehandelt. So wie Ovid den Mythos erzählt, handelt es sich um eine große Tragödie, die wirklich zu Herzen gehen kann. Wir werden sehen, was Jay Schwartz in seiner Kammeroper aus diesem Stoff macht.